Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Lange Gesichter bei den Mietern. Mit dem Systemwechsel bleiben die Mieten gleich hoch. In Bern, Freiburg und Genf steigen sie sogar. Lange Gesichter bei der Eidgenössischen Migrationskommission. Wer einen Migrationshintergrund hat, gelte beim Staat als potenzieller IV-Betrüger. Lachende Gesichter bei den Arbeitgebern. Trotz pessimistischer Wirtschaftsprognosen sind sie optimistisch. Und der Staat als Krücke. In den USA will die Regierung zwei Hypothekeninstitute mit Steuermilliarden vor der Pleite retten. Ob solche staatlichen Rettungsaktionen auch in der Schweiz möglich oder sinnvoll wären, fragen wir den Basler Ökonomen Ivan Lengwiler im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Philipp Böckler.
Erstmals hat das Bundesamt für Wohnungswesen heute den neuen Referenzzinssatz für Mieten präsentiert. Der neue Satz wurde auf 3,5% festgelegt und gilt ab morgen gesamtschweizerisch als Basis für die Berechnung der Mieten. Für die meisten Mieter hat der neue Satz keine Zinserhöhung zur Folge. Barbara Wittmer.
Im Durchschnitt liegt der aktuelle Hypothekarsatz bereits bei 3,5%. Die meisten Mieterinnen und Mieter müssen deshalb keine Zinserhöhungen befürchten wegen des neuen Referenzzinssatzes. Einzig in den Kantonen Bern, Freiburg und Genf liegen die Sätze der Kantonalbanken eher bei 3,25%. Dort ist deshalb mit Mietzinsanpassungen in der Größenordnung von 3% zu rechnen. Der Wechsel von kantonalen Sätzen zu einem schweizweit gültigen Einheitssatz hatte sich aufgedrängt, weil verschiedene Kantonalbanken keinen offiziellen Satz für variable Hypotheken mehr bekannt geben. Zudem haben andere Finanzierungsformen für Wohneigentum, insbesondere Festhypotheken, in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Weil für die Berechnung der Mieten aber ein Basissatz nötig ist, liefert nun der Bund den für alle gültigen Referenzsatz. Er wird künftig 4-mal pro Jahr neu festgelegt und soll eine gewisse Glättung der Mietzinsen bringen.
Um IV-Betrüger zu entlarven, benutzen die IV-Stellen seit einem Monat eine umstrittene Checkliste. Das haben Recherchen von Schweizer Radio DRS ergeben. Das Prinzip, es werden Minuspunkte verteilt, zum Beispiel für widersprüchliche Krankheitsbefunde. Pikant, Personen mit Migrationshintergrund kassieren von Beginn weg 3 Negativpunkte, stehen also unter erhöhtem Missbrauchsgefahr. SP-Vizepräsidentin Silvia Schenker verlangt darum, dass die Liste zurückgezogen wird. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verteidigt die Checkliste. Sie basiere auf statistischen Erkenntnissen. Die FDP will der SVP-Ausschaffungsinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberstellen. Sie will ihn in der Herbstsession einreichen. Darin schlägt die FDP vor, Ausländer auszuweisen, die in der Schweiz morden, vergewaltigen oder bandenmäßig stehlen. Im Gegensatz zur SVP wollen die Freisinnigen aber Ausländerinnen und Ausländer, welche die Sozialwerke betrügen, nicht des Landes verweisen. Denn der Missbrauch von Sozialleistungen dürfte nicht mit schwersten Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung gleichgestellt werden, so die Meinung der FDP. Die Schweizer Wirtschaftsverbände wollen nichts wissen von der AHV-Initiative der Gewerkschaften. Die Initiative, über die im November abgestimmt wird, verlangt ein flexibles Rentenalter für alle ab dem 62. Altersjahr. Eine Senkung des Rentenalters wäre verheerend für die AHV und würde den Wirtschaftsstandort Schweiz gefährden, warnen der Arbeitgeber und der Gewerbeverband. Zudem würden der Wirtschaft 150.000 Arbeitskräfte entzogen und dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Die Gewerkschaft Unia ihrerseits weist darauf hin, dass viele Arbeitgeber ältere Angestellte entlassen oder sich weigern, solche überhaupt anzustellen. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden über 45 Jahren würden bei der Stellensuche wegen ihres Alters diskriminiert. Die Aussichten, in der Schweiz eine Arbeitsstelle zu finden, haben sich etwas verschlechtert. Das geht aus einer Befragung des Arbeitsvermittlers Manpower bei rund 760 Arbeitgebern hervor. Jeder 10. befragte Arbeitgeber geht jedoch weiterhin davon aus, dass sich die Beschäftigungszahlen positiv entwickeln. Mehr als 4/5 erwarten keine Veränderung. Die besten Chancen, eine Arbeit zu finden, haben Stellensuchende laut Arbeitgebern in der Wirtschaftsregion Zürich, die schlechtesten Chancen in der Zentralschweiz. Thailands viel kritisierter Regierungschef Samak hat mit einem Nebenjob als Fernsehkoch gegen die Verfassung verstoßen. Zu diesem Urteil kommt das Verfassungsgericht in Bangkok. Samak muss deshalb sein Amt niederlegen, zumindest vorübergehend. Das Parlament kann ihn dann allerdings erneut auf den Posten berufen, was wahrscheinlich ist, denn Samaks Koalition hat eine deutliche Mehrheit im Parlament. Der Regierungschef wird seit Wochen von einer Oppositionsbewegung unter Druck gesetzt, die in Bangkok den Regierungssitz besetzt hält und seinen Rücktritt fordert. Der neue pakistanische Präsident Asif Ali Zardari hat in Islamabad seinen Amtseid abgelegt. Zardari schwur, er werde der Atommacht Pakistan ehrlich und nach seinen besten Fähigkeiten und treu dienen. Zardari, der Witwer der ermordeten Oppositionsführerin Benazir Bhutto, wurde am vergangenen Samstag von den 4 Provinzparlamenten und dem Parlament in Islamabad als Nachfolger von Pervez Musharraf gewählt. Kurz vor einem Treffen der OPEC-Staaten hat Saudi-Arabien bekannt gegeben, dass es die Ölfördermengen nicht erhöhen werde und damit das Öl nicht verbillige. Zur Begründung sagte der saudische Ölminister, die OPEC habe bereits erfolgreich für eine Preisreduzierung gesorgt. Der Markt sei ausgewogen und es gäbe gut gefüllte Lager. In den vergangenen Wochen war der Preis über ein Barrel Rohöl aus den 13 OPEC-Staaten von über $140 auf rund $101 gesunken.
12.36 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Wie hoch die Mieten in der Schweiz sind, regelt also in Zukunft die Nationalbank. Für die Kantonalbanken ist das neue System viel besser. Und für die Mieterinnen und Mieter, wir rechnen nach. Dann zu 4 weiteren Fragen. Ausländer als Schlitzohren.
Da fällt mir einfach das Wort skandalös ein.
Sagt die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen über die Checkliste der IV-Stellen. Wir fragen nach. Arbeitgeber als Gesundbeter, warum die Arbeitgeber trotz allem zuversichtlich in die Zukunft schauen. Kurt Beck als Miesepeter, was der ehemalige SPD-Chef zu seinem überstürzten Abgang sagt und was er damit der Partei antut. Und der staatliche Steuermillionen als Stützstrumpf für die Wirtschaft, das Gespräch zum Verhältnis Wirtschaft und Staat mit Blick auf die USA im Tagesgespräch um 13 Uhr. Weiter zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.295 Punkten, ein Plus von 1,6%. Der Euro wird zu 1.6020 gehandelt und der Dollar zu 1.1292. Das Wetter bis heute Abend. In der ganzen Schweiz scheint die Sonne, erst gegen Abend ziehen vermehrt dünne Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 24 bis 27 Grad. Am Mittwoch gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken bei rund 24 Grad. Im Jura und in den Alpen kann es etwas Regen geben. Am Donnerstag scheint oft die Sonne, später gehen in den Alpen und im Jura lokal Schauer nieder. Die Temperaturen steigern auf 25 bis 28 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
3,25 oder 3,5%? Das war heute die Frage bei der Nationalbank. Sie hat zum ersten Mal den Hypothekarzinssatz festgelegt, der neu schweizweit für alle Mieten als Grundlage gelten soll. Und die Nationalbank hat sich also für die höhere Variante entschieden. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Mietzinssenkungen, die von einigen für heute erhofft wurden, gibt es leider keine. Die allermeisten Mieter im Land können aber entspannt bleiben. Sie müssen künftig nicht mehr als bisher für ihre Wohnung bezahlen. Peter Gurtner, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen.
Und hier kann man sicher Entwarnung geben in den meisten Kantonen, weil heute, wie gesagt, schon diese 3,5% ja vornehmlich angewendet werden.
Nur gerade in den Kantonen Bern, Freiburg und Genf muss mit steigenden Mieten gerechnet werden. Weil dort die Kantonalbanken den für die Mieten maßgebenden variablen Hypothekarzinssatz bei 3,25% festgelegt haben.
Hier ist natürlich, wenn nun die Eigentümer sich auf den neuen Referenzzins berufen, und das können sie ab morgen, dann ist hier ein entsprechender Mietzinsanstieg möglich. Das heißt, heute Bei einem 0,25% macht das 3% aus.
Berechnet wird der neue Referenzzinssatz von der Nationalbank. Sie nimmt dabei den Durchschnitt der Zinssätze der größeren Hypothekengeber im Land, wobei der Zinssatz von großen Banken stärker gewichtet wird. Vierteljährlich wird nun das Bundesamt für Wohnungswesen überprüfen, ob dieser Durchschnittszinssatz sich um mindestens 0,25% geändert hat. Ist das der Fall, wird der Referenzzinssatz angehoben oder gesenkt. Der Mieterverband ist mit der Höhe des heute erstmals geltenden nationalen Zinssatzes nicht unglücklich. Aber er löse ein in seiner Hinsicht grundsätzliches Problem nicht. Mieterverbandspräsidentin Anita Tanay.
Das Hauptproblem, das wir im Mietrecht haben, nämlich dieses Auf und Ab, ist damit nicht gelöst. Langfristig brauchen wir eine endgültige Abkopplung der Mietzinse von diesem Referenzzinssatz. Das heißt, die geplante Indexierung.
Das bedeutet, die Mieten sollen an den Preisindex und nicht mehr an den Hypothekarzins gekoppelt werden. Dann wären die Mieter nicht mehr den Launen des Geldmarktes ausgeliefert. Bis es allerdings soweit ist, vergehen mindestens noch 2 Jahre. Gerade ist der Bundesrat dabei, einen entsprechenden Gesetzesvorschlag in die Vernehmlassung zu schicken. Problemlos wird die Gesetzesänderung aber kaum vonstatten gehen. So sind sich Mieterverband, Hauseigentümerverband und die politischen Parteien über wichtige Details nicht einig.
Die Schweizerische Invalidenversicherung muss sich dem Vorwurf stellen, sie diskriminiere Ausländer. Denn bei der Bekämpfung von allfälligem Versicherungsmissbrauch arbeitet die Invalidenversicherung mit einer Checkliste, die Personen mit Migrationshintergrund generell unter erhöhten Missbrauchsverdacht stellt. Die interne Checkliste, die Schweizer Radio DRS vorliegt, ist seit dem 1. August in Kraft. Wer auf dieser Liste 20 Punkte erreicht, gilt als mutmaßlicher IV-Betrüger. Wer aber einen Migrationshintergrund hat, bekommt von Anfang an automatisch 3 Verdachtspunkte. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die unpublizierte Checkliste, mit welcher die IV-Stellen seit einem Monat arbeiten, beinhaltet 19 Fragen zum Krankheitsbild und zur Person, welche eine IV-Rente beansprucht. Bis zu 100 Punkte kann jemand kassieren, doch schon 20 Punkte reichen, da wird ein Antragsteller zum mutmaßlichen IV-Betrüger und ein Spezialist oder gar ein Sozialdetektiv nimmt sich des Falls an. 5 Punkte gibt es beispielsweise für denjenigen, der ein Schleudertrauma geltend macht. 10 Punkte gibt es für diejenige, deren Krankheitsbefund widersprüchlich ist. Hat schließlich der Antragsteller einen Migrationshintergrund, dann gibt es 3 Strafpunkte. Für Simon Prodolier von der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen ist dies schlicht unglaublich.
Da fällt mir einfach das Wort skandalös ein. Ich kann das fast nicht glauben, dass Stellen aufgrund von Migrationshintergrund Personen in Risiko- oder Nicht-Risikogruppen einteilen.
Für SP-Vizepräsidentin Silvia Schenker, Mitglied der Nationalrätlichen Gesundheitskommission, ist diese Checkliste nicht akzeptabel.
Meine erste Reaktion ist, dass ich das absolut skandalös finde. Das heißt, eigentlich wird jeder Migrantin unterstellt, dass sie sich Versicherungsleistungen erschleichen wird, einfach nur wegen der Tatsache, dass sie Migrantin ist. Und das kann es auf gar keinen Fall sein. Das ist ein Generalverdacht, den ich so nicht akzeptieren kann.
Anderer Meinung ist da SVP-Gesundheitspolitiker und IV-Spezialist Toni Bortoluzzi.
Das ist absolut richtig, weil der Bezug von Renten von Ausländern ist weit überdurchschnittlich und ist nicht einfach erklärbar mit der Anzahl der anwesenden Ausländer in unserem Land.
Der Verantwortliche für diese Liste selbst, Yves Rossier, Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen, verteidigt seine Checkliste, welche den Migrationshintergrund eines Antragstellers mit 3 Punkten abstraft.
Das wurde gestützt auf die Erfahrungen, die wir mit Betrug machen. Und das ist natürlich ein Element, wo wir wissen, dort ist die Häufigkeit etwas größer als im Durchschnitt. Das ist ein der Elemente, die man berücksichtigen muss, um gezielt handeln zu können. Man muss dann die Lage sorgfältig eruieren. Und das können Sie nicht bei 100 oder 200.000 Rentner machen. Also Sie brauchen diese gewissen Elemente. Wiederum, wie bei Pilze suchen, Sie wissen, Sie haben mehr Chance, Pilze zu finden nach einem Regentag und so weiter. Das ist genau das Gleiche. Also es ist eine statistische, nüchterne Feststellung und gar nichts anderes.
Diese Ansicht teilt SP-Nationalrätin Silvia Schenker ganz und gar nicht. Sie will die Sache nicht auf sich beruhen lassen.
Ich werde einerseits verlangen, dass man das auch publik macht, dass eine solche Checkliste besteht. Zweitens werde ich einen Vorstoß machen, der fragt, ob eine solche Checkliste unserer Verfassung entspricht oder nicht. Und drittens werde ich verlangen, dass diese Checkliste zurückgezogen wird.
Ein Antrag, den man bei der Kommission für Migrationsfragen grundsätzlich unterstützen kann. Simon Brodolier sagt:
Ich würde vorschlagen, dass man diesen Punkt Migrationshintergrund streicht.
Forderungen sind dies, die man beim Bundesamt für Sozialversicherungen aber zurückweist. Wer den IV-Betrug ernsthaft bekämpfen wolle, müsse auch unangenehme Fragen stellen dürfen, heißt es. Bis auf Weiteres gibt es darum für IV-Antragsteller mit Migrationshintergrund 3 Strafpunkte.
Schweizer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber lassen sich offenbar durch die ungünstigen Konjunkturaussichten nicht beeindrucken. Zumindest dann nicht, wenn es um die Angestellten geht. Die meisten Firmen denken nicht daran, Arbeitsplätze abzubauen. Im Gegenteil. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Geht es um die Arbeitsplätze in ihren Unternehmen, blickt die Mehrheit der Arbeitgeber in der Schweiz immer noch zuversichtlich in die Zukunft. Trotz der ungewissen wirtschaftlichen Lage. Denn noch sind die Auftragsbücher voll, sagt Charles Bella vom Stellenvermittler Manpower zum positiven Ergebnis des jüngsten Arbeitsmarktbarometers.
Natürlich viele Firmen, und das sehen wir täglich, damit Kontakt mit unseren Kunden, haben noch viel Arbeit auf Lager. Und wir merken, dass wir auch nach wie vor am Arbeitsmarkt Mühe haben, qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren.
So will denn auch jeder Zehnte der befragten Arbeitgeber in den kommenden Monaten neue Jobs schaffen. Nur 5% rechnen für das eigene Unternehmen mit einem Stellenabbau. Heißt also unter dem Strich, immer noch wollen mehr Firmen aus statt abbauen. Es sind zwar weniger als vor einem Jahr, allerdings mehr als noch vor ein paar Monaten beim dritten Quartal. Für Charles Bella ein positives Signal.
Ich denke, wir haben eine Stabilisierung. Es geht nicht abwärts, wie man hätte denken können. Also das positive Signal ist, dass es sich stabilisiert und nicht weiter abwärts geht.
Blickt mal auf die Regionen, überrascht vor allem Zürich. Hier liegen sämtliche Werte am höchsten, trotz der Finanz- und Bankenkrise. Nochmals Charles Bella.
In Zürich hat man natürlich nicht nur Banken und wir haben nicht nur auch die Großbanken, wir haben auch viele Firmen im Dienstleistungssektor, die momentan voll auf Aufbauen sind. Das sind Firmen, die auch neu in Zürich da gekommen sind. Auch im Finanzsektor sind, wir merken es auch täglich, auch kleinere Banken, die nach wie vor Personal einstellen.
Deutlich weniger gut läuft es in der Zentralschweiz. Hier sind die Prognosen für den künftigen Arbeitsmarkt negativ. Gründe sieht das Arbeitsmarktbarometer von Manpower vor allem im schwachen Bauwesen sowie im Gastgewerbe. Beide Sektoren sind in der Zentralschweiz stark vertreten und stehen konjunkturbedingt derzeit schwach da. Doch insgesamt bleiben die Aussichten recht intakt, sagt Charles Bella.
Ich denke, die Situation bleibt am Arbeitsmarkt stabil. Ich rechne nicht mit einem Aufbauen, auf keinen Fall, aber auch mit keinem dramatischen Abbau.
Anders die Situation auf dem weltweiten Arbeitsmarkt. Deutlich schlechter präsentiert sich die Lage vor allem in den USA, Spanien und Großbritannien. Es sind jene Länder, die am meisten unter der Immobilienkrise zu leiden und mit entsprechend düsteren Konjunkturaussichten zu kämpfen haben.
Am Sonntag schmiss er entnervt den Bettel hin, der Chef der deutschen Sozialdemokraten Kurt Beck. Eine Intrige habe seinen Rücktritt ausgelöst, teilte der ehemalige SPD-Vorsitzende später in einem Kommuniqué mit. Nun hat sich Kurt Beck erstmals öffentlich zu den konkreten Umständen seines Rücktritts geäußert und er sagte dabei unter anderem:
Ich habe im Leben nie ein bisschen etwas gemacht, sondern wenn ich es gemacht habe, habe ich es gemacht. Sicher mit Fehlern auch, natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Hier im Land und auch auf der Bundesebene würde ich heute manches anders machen. Aber nicht, was die Linien angeht, nicht, was den Stil angeht und nicht, was die Bereitschaft angeht, die manche mir abverlangen wollten, mich zu verbiegen.
Ursula Hürzer in Berlin, Sie haben Becks Rede mitverfolgt, nachdem Sie alles gehört haben. War es nun ein Putsch gegen Kurt Beck oder war es keiner?
Kurt Beck hat das Wort nicht in den Mund genommen. Im Kern fühlte er sich wohl einfach verraten. Er hatte sich schon vor langem entschieden, wie er heute ausführlich darlegte, dass nicht er selbst als Kanzlerkandidat antreten wollte, sondern dafür Frank-Walter Steinmeier vorschlagen wollte. Und dann, als er letzte Woche alles schön für die Bekanntgabe am Sonntag vorbereitet hatte, da musste er am Samstagabend plötzlich vorab im Spiegel lesen, dass er, immerhin der SPD-Chef, zu diesem Entscheid von Steinmeier gedrängt worden sei. Das hat enorm am Selbstrespekt des machtbewussten Beck genagt. Er sah seine Autorität untergraben, hatte eben das Gefühl, dass er von den eigenen Leuten hintergangen werde. Die hatten ja dem Spiegel diese Infos zugespielt und das hat ihn dann bewogen, aufzugeben. Und um nochmal anzuknüpfen an diesen kleinen Ton, den wir vorher gehört haben, er sagt eben, Beck sagte, er hätte immer kollegial und offen geführt und das sei dann eben das ganz große Problem gewesen, dass er habe erleben müssen, wie dieses Vertrauen von manchen schändlich missbraucht worden sei und damit sei eben diese Basis für ein Weitermachen nicht mehr gegeben gewesen.
Entzweien denn diese Umstände nun die SPD weiter?
Ich glaube nicht. Natürlich sind viele Menschen erschüttert in und außerhalb der SPD über die Tatsache, wie ein überaus erfolgreicher Politiker innerhalb von ein paar Monaten schlicht demontiert wird. Beck ist ja immerhin der einzige SPD-Ministerpräsident, der in einem Bundesland mit absoluter Mehrheit, nämlich in Rheinland-Pfalz, regiert. Aber das wird sich, glaube ich, legen, vor allem dann, wenn sich die SPD-Spitze jetzt auch so verhält wie Beck, also nicht noch zusätzlich mit Namen und Details Öl ins Feuer gießt. Kurt Beck hat heute übrigens klar und deutlich gesagt, dass er nicht die erste Reihe der SPD verdächtigt, in diese Intrige verwickelt gewesen zu sein. Also Steinmeier ist fein raus.
Kurz zum Schluss, was bleibt von der Ära Beck?
Kurt Beck steht ein Stück weit für die Zeit, in der die Linkspartei ihren fulminanten Aufstieg erlebt und die SPD darum ringt, darauf richtig zu regieren. Das ist das eine, etwas Trostlose. Dann aber hat er seiner Partei auch zu einem neuen Programm verholfen, und zwar zu einem, das die harte Reformpolitik von Gerhard Schröder etwas abgemildert hat. Ein Stück weit hat also Kurt Beck Brücken über die Flügel bei der SPD geschlagen. Das war trotz allem sein Verdienst.
Einschätzungen von Ursula Hürzeler aus Berlin. Haben Kinder, die in der Nähe eines Schweizer Atomkraftwerks leben, ein höheres Krebsrisiko als andere Kinder? Die Antwort auf diese Frage soll eine Studie liefern, welche das Bundesamt für Gesundheit und die Krebsliga Schweiz in Auftrag gegeben haben. Diese Studie soll weitergehen als eine deutsche Untersuchung zum gleichen Thema, die Ende des letzten Jahres für Aufsehen, aber auch für Kritik gesorgt hatte. Inlandredaktor Peter Maurer.
Die Botschaft aus Deutschland löste kurz vor Weihnachten Besorgnis aus, auch hierzulande. Kinder unter 5 Jahren, die im Umkreis von 5 Kilometern eines Atomkraftwerkes wohnen, erkranken häufiger an Leukämie als andere Kinder. Der Haken an der brisanten Studie der deutschen Strahlenschutzbehörde: die Ursache dafür haben die Forscher nicht herausgefunden. Das heißt, es ist nicht bewiesen, dass AKWs die Kinder krank machen. Jetzt will man es in der Schweiz genauer wissen als in der deutschen Studie, die zwar sorgfältig durchgeführt worden sei, aber gewisse Schwächen aufweise. Dazu die Schweizer Projektleiterin Claudia Kühni.
Ein wichtiger Unterschied ist, dass wir nicht nur die Wohnorte der Kinder zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose anschauen können. Wichtiger ist ja zu wissen, wo die Kinder vorher gewohnt haben, bei Geburt in den ersten Lebensjahren, da es eine gewisse Zeit braucht, damit sich eine Krebserkrankung entwickeln kann. Und genau das können wir in der Schweiz. Also wir können die Wohnorte der Kinder bis zurück zur Geburt untersuchen.
Und ein zweiter wesentlicher Unterschied sei, sagt Kühni, die auch Leiterin des Schweizer Kinderkrebsregisters ist, dass man auch andere mögliche schädliche Faktoren untersuchen werde.
In Deutschland hat man ja eben eine Häufung von Krebserkrankungen in der Nähe von Atomkraftwerken gefunden, konnte sich diese Häufung aber eigentlich nicht durch radioaktive Strahlung erklären. Es ist natürlich möglich, dass in diesen Gegenden auch andere schädliche Faktoren vermehrt vorkommen, Starkstromleitungen zum Beispiel, aber auch vielleicht Industrieanlagen, stark befahrene Straßen oder vermehrter Pestizideinsatz. In der Schweiz können wir all diese Faktoren nun auch in die Analyse direkt einbeziehen.
Untersucht werden jetzt alle Kinder seit dem Jahrgang 85, die im Schweizer Kinderkrebsregister aufgeführt sind.
Und als Vergleichsgruppe können wir alle anderen Schweizer Kinder einschließen, ebenfalls natürlich ab Jahrgang 1985.
Die Studie kostet 820'000 Franken. Bekannt, davon werden 200'000 Franken von den Stromproduzenten und AKW-Betreibern AXPO und BKW übernommen. Die Frage stellt sich, ist das von wegen Unabhängigkeit und Einflussnahme nicht heikel? Werner Zeller, Leiter Strahlenschutz beim Bundesamt für Gesundheit, winkt ab.
Wir denken nicht, die Stromkonzerne haben sich geäußert, dass sie an einer Klärung der Frage interessiert sind und dass sie auch bereit sind, diese Studie finanziell zu unterstützen. Und jetzt wird dieses Geld ans BAG überwiesen, ohne weitere Bedingungen. Also sie haben absolut keine Einflussnahme auf das Design oder die Durchführung der Studie.
In der Schweiz erkranken pro Jahr rund 200 Kinder an Krebs.
Peter Maurer. Haben Kinder, die in der Nähe eines Schweizer Atomkraftwerks leben, ein höheres Krebsrisiko als andere Kinder? Die Antwort darauf gibt es in 3 Jahren. Rentenalter 62 für fast alle. Das Angebot der Volksinitiative für ein flexibles AHV-Alter ist verlockend. Ende November stimmen wir darüber ab. Hinter der Initiative stehen die Gewerkschaften, unterstützt von SP und Grünen. Vor 8 Jahren sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zum letzten Mal Nein zu einer ähnlichen Vorlage. Nun also ein neuer Anlauf. Und heute haben sich in Bern bereits die Gegner in Stellung gebracht, bürgerliche Politiker, Arbeitgeber, Gewerbeverband. Dominik Meyer zur Ausgangslage vor der AHV-Abstimmung.
Als vor 4 Jahren das Volk Nein sagte zum Rentenalter 65 für Frauen, da wollten die Gewerkschaften die Gunst der Stunde nutzen. Sie lancierten die AHV-Initiative. Wer weniger als 120'000 Franken verdient, soll ab 62 in Pension gehen können, mit einer ungekürzten AHV-Rente. Profitieren davon sollten vor allem Menschen, die den Anschluss an die Arbeitswelt verloren hätten, sagt Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.
3-4 Jahre vor dem Rentenalter ist die Situation extrem prekär. Wenn jemand in diesem Alter die Stelle verliert, dann findet er ganz oft keine neue Stelle mehr.
Statt bei IV oder Sozialhilfe zu landen, so Rechsteiner, sollten diese Menschen würdig in Frühpension gehen dürfen.
Gastgewerbe, in vielen gewerblichen Berufen, aber auch in der Pflege, überall da wartet man auf eine solche Lösung.
Die Initiative legt die Hürde tief. Die große Mehrheit der Arbeitnehmer hätte Anspruch auf eine Frühpensionierung. Und das weckt bei den Gegnern Befürchtungen. Zum Beispiel bei Eddy Engelberger, FDP-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes.
Wir rechnen schon damit, dass mehr Arbeitskräfte eben in Pension gehen würden, dass diese dann verloren gehen. Und deshalb sind wir der Meinung, dass das nicht verkraftbar ist.
Der Bundesrat schätzt, dass fast ein Drittel der 62-Jährigen und mehr als 2/3 der 64-Jährigen von der Möglichkeit der Frühpensionierung Gebrauch machen würden. Eine völlig falsche Entwicklung, findet Eddy Engelberger. Das Rentenalter müsste im Gegenteil eher steigen.
Alle Leute werden immer älter. Wir haben immer weniger Leute, die Beiträge bezahlen. Und deshalb wird es zu einer Verschiebung kommen. Und auch deshalb ist diese Initiative nicht tragbar.
Die Unternehmen seien in Wahrheit aber an älteren Arbeitnehmern kaum interessiert. Ja, verdrängten sie aus dem Arbeitsmarkt, entgegnen die Gewerkschaften. Auch deshalb sei das flexible AHV-Alter ab 62 gerechtfertigt. Eine Frührentnerin oder ein Frührentner wäre übrigens nicht auf Rosen gebettet. Die AHV alleine reicht kaum zum Leben. Die meisten Frührentner müssten Pensionskassengelder vorbeziehen und dort Kürzungen in Kauf nehmen. Die Pensionskassen müssten daher Lösungen präsentieren, verlangt Gewerkschafter Paul Rechsteiner.
Dort, wo es heute keine solchen Lösungen gibt, dort ist die AHV die Voraussetzung dafür, dass solche Lösungen bei der Pensionskasse, einigermaßen preisgünstige Lösungen auch dort entstehen werden.
Allerdings, allein die AHV-Frührenten hätten einen stolzen Preis, je nach Schätzung zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Franken pro Jahr. Bezahlen müssten wohl Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam mit höheren Lohnabzügen. Für FDP-Nationalrat Eddy Engelberger sind die Kosten das wichtigste Argument gegen die Initiative.
Das ist dann auch wieder nicht verkraftbar für die kleinen Unternehmen. Überhaupt für alle Unternehmen ist das nicht mehr kraftbar. Wir haben auch vom Ausland den Druck und deshalb ist das nicht verkraftbar, dass wir mehr Prozente bezahlen müssen.
Das Geld, aber auch die Frage, ob Frühpensionierungen überhaupt gefördert werden sollen, dürften für die Gegner die stärksten Argumente sein im Vorfeld der Abstimmung vom 30. November. Die Initianten ihrerseits, unter ihnen übrigens auch Altbundesrätin Ruth Dreyfus, sie können sich auf den Bundesrat berufen. Seit Jahren verspricht dieser eine soziale Lösung für den vorzeitigen Ruhestand. Eine mehrheitsfähige Idee ist aber bislang nicht in Sicht.
Dominik Meyer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.